Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen Vormittag wünsche ich Ihnen. Wir werden die nächsten 2 Stunden mit einem Thema verbringen, das die meisten allerdings mit dem Gegenteil von schön assoziieren. Wir sprechen nämlich über das Sterben. Heute ist Welthospiztag, also weltweit geht es heute um Sterbebegleitung. Das diesjährige Motto des Welthospiztages lautet Buntes Ehrenamt Hospiz. Also auch hier werden Bund und Sterben, die vermeintlichen Gegensätze, miteinander verbunden. Teilen Sie uns Ihre Gedanken zum Sterben und auch vielleicht Ihre Erfahrungen mit dem Reden über das Sterben mit. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie eine E-Mail hinschreiben. Für meine Gäste müssen Bund und Sterben keine Gegensätze sein. Ich begrüße die Sozialpädagogin, Trauerbegleiterin und Musikerin Sarah Benz. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Bunt im wörtlichen Sinne. Sie finden, Tod und Sterben muss nicht schwarz sein. Sie sind bei der Trauerbegleitung durchaus auch bunt angezogen.
Ja, ich bin meistens grün angezogen tatsächlich. Das ist nämlich meine Lieblingsfarbe. Und in den Kurzfilmen, die ich mache, in den Sarggeschichten, haben wir einen roten Sarg. Der ist deshalb rot, weil wir weg wollten von dieser ganzen Farbgebung grau, schwarz, weiß, Bilder, die so Baumalleen zeigen mit trauriger Klaviermusik. Und rot ist das Gegenteil davon. Rot ist die Farbe der Liebe. Rot sagt, Achtung, hier ist was wichtig. Und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.
Sie haben gleich die Filme jetzt erwähnt, denn Sie regen an, übers Sterben zu sprechen, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Sarggeschichten nennen Sie Ihre Geschichten. Erzählen Sie mal, was ist das?
Das sind Kurzfilme, die gibt es auf YouTube. Wir schicken die auch kostenlos allen Leuten zu, die haben wollen. Das sind so 4- bis 7-minütige Kurzfilme, die sich mit allen möglichen Themen rund um Sterben, Tod und Trauer beschäftigen. Also, was kann ich sagen, wenn jemand gestorben ist? Was ist eine Hausaufbahrung? Wie zieht man einen Verstorbenen an? Wie macht man eine tolle Trauerfeier? Braucht man zum Sterben einen Arzt? Und wir wollen Menschen Mut machen, ihre Prozesse selbst zu gestalten, weil wir glauben, dass Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit total wichtig ist für einen Trauerprozess. Mhm. Dass man nicht so ausgeliefert ist, dass andere Menschen einem jetzt sagen, was man tun soll.
Wie ist diese Befassung mit dem Thema? Wie ist das zu Ihnen gekommen? Oder dass Sie es wichtig fanden, sich darüber zu äußern?
Ich habe das eigentlich in meinem Leben immer so erfahren, dass man darüber sprechen konnte. Also ich bin an einem Friedhof aufgewachsen und habe dort immer gespielt und mit den Leuten geredet, die da ihre Gräber hatten, und habe gemerkt, ja, die reden gerne über ihre Toten, und das war bei uns zu Hause auch kein Tabu. Und dann habe ich selber ziemlich früh Verluste erlebt, und die waren so, dass wir ganz viel selber machen konnten. Und ich dachte, das ist toll, darüber muss man reden. Weil ich mit vielen Menschen spreche, die nicht wussten, was sie dürfen, und mir dann hinterher sagen, ah, schade, das hätte ich alles gern gemacht, das hat mir aber keiner gesagt.
Also beispielsweise den Toten nach Hause holen.
Zum Beispiel, den kann man auch aus dem Krankenhaus nochmal nach Hause holen, wenn man das möchte, und nochmal zu Hause aufbahren. Es gibt in jedem Bundesland eine andere Zeit dafür, von 24 bis 48 Stunden, außer in Bayern, da gibt es keine Zeit. Und in der Zeit kann man bestimmen, wo der Tote sein soll.
Und das hilft eben beim Abschiednehmen. Das ist auch unser Thema hier, wenn wir über das Sterben und über den Tod sprechen. Den zweiten Gast möchte ich begrüßen. Das ist der Arzt, von dem Sie eben schon gerade gesprochen haben, Palliativmediziner Matthias Gocke. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben in München, Berlin Palliativstationen aufgebaut oder auch geleitet, sind zurzeit leitender Oberarzt der Palliativmedizin im Vivantes-Klinikum im Friedrichshain. Wie bunt, um nochmal bei bunt zu bleiben, bei dem Motto des Hospiztages heute, wie bunt geht es auf einer Palliativstation zu?
Naja, also das Sterben ist ja zunächst mal noch Leben. Also bis wir tot sind, leben wir. Und von daher ist auch das Sterben oder kann das Sterben so bunt sein, wie das Leben ist oder bis dahin war. Ich glaube, Palliativstationen wie Hospize versuchen, dieses Bunte, dieses Lebendige auch in Krankenhäusern beziehungsweise in Fall von Hospizen in Pflegeeinrichtungen zu leben und umzusetzen, mit den Einschränkungen, die Krankenhäuser haben.
Sagen Sie mal gleich den Unterschied zwischen Palliativstation und Hospiz.
Fachlich oder was die Zielgruppe angeht, Menschen mit schweren Erkrankungen am Ende ihres Lebens, da macht es keinen großen Unterschied. Der Hauptunterschied ist, eine Palliativstation ist eine Station in einem Krankenhaus. Das heißt, ein Akutkrankenhaus mit allen Möglichkeiten auch eines Krankenhauses. Also wenn es nötig ist, für die Behandlung zu röntgen oder eine Endoskopie zu machen oder Ähnliches, dann ist eine Palliativstation da einfach besser für geeignet. Hospize sind spezialisierte, hochspezialisierte Pflegeeinrichtungen, die im Prinzip die pflegerische Versorgung auch über einen längeren Zeitraum von entsprechend schwerkranken Menschen gewährleisten können.
Was ist Palliativmedizin eigentlich genau? Also hat man gedacht, das Wort heißt umhüllend, ne? Und so versuchen Sie auch zu sein, den Menschen zu umhüllen in diesem Prozess?
Ja, also Palliativmedizin oder Palliative Care, denn es ist ja nicht nur die Medizin, es gehört die Pflege dazu, es gehören auch die ganzen anderen Berufsgruppen dazu, Psychologen, Seelsorger, Sozialarbeiter, Kunsttherapeuten, Musiktherapeuten und. Palliative Care versucht Menschen am Ende ihres Lebens, die mit einer schweren Erkrankung konfrontiert sind, die mit den Symptomen und Beschwerden dieser Erkrankung konfrontiert sind, diese bestmöglich zu nehmen, sei es jetzt körperlich, sei es psychisch, sei es seelisch und eben auch die Angehörigen und Zugehörigen mit zu betreuen.
Ah, jetzt haben Sie ein Wort gesagt, das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Sie sprechen nämlich meistens nicht von Angehörigen, aus Sie, Frau Benz, sondern von Zugehörigen. Warum?
Also das ist deshalb so, weil Angehörige meint ja oft die Familie, die Blutsverwandtschaft, und Zugehörige sind alle Menschen, die diesem Menschen zugehörig sind. Mhm. Freunde, Wahlfamilie. Und manchmal sind ja die viel näher als Blutsverwandtschaft. Und wir wollten da die nicht ausschließen deshalb.
Ich wollte jetzt an dieser Stelle vielleicht mal ein paar Zahlen nennen. In Deutschland gibt es rund 1500 ambulante Hospizdienste, ca. 230 stationäre Hospize für Erwachsene und 17 stationäre Hospize für Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene, ca. 330 Palliativstationen in Krankenhäusern und da auch 3 von für Kinder und Jugendliche. Das ist der Stand März 2019. Sie nicken, das sind auch Ihre Zahlen.
Ja.
Da hat sich in den letzten Jahren ja sehr viel getan. Sie sind seit 20 Jahren Palliativmediziner und Sie haben trotzdem, also obwohl sich eben so viel getan hat, jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Sterben, warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen. Warum brauchen wir einen neuen Umgang?
Also wenn Sie am Ende Ihres Lebens sind, wenn die Symptome da sind, dann sind die Versorgungen heute definitiv besser, als sie es vor 20 Jahren waren. Einfach weil Sie in deutlich näherer räumlicher Entfernung wahrscheinlich einen Hospizverein, einen ambulanten Pflegedienst, diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung gibt es ja auch erst seit formalrechtlich als Anspruch seit 2007. Und eben stationäre Palliativstationen, die sind heute besser erreichbar, als sie es vor 20 Jahren waren. Das Problem ist, dass, da sind wir beim Thema der Sendung, selbstbestimmt leben, selbstbestimmt sterben. Diese Entscheidung oder diese Betreuung sollte eigentlich viel, viel früher anfangen. Und da nehme ich immer noch eine Kommunikationslücke wahr. Mhm. Das heißt, wenn Sie die Diagnose einer tödlichen Krebserkrankung haben, wird meist erst sehr, sehr, sehr spät darüber geredet, dass Teil einer tödlichen Erkrankung der Tod ist.
Das heißt, Sie wollen anregen, dass von Beginn an ein Palliativmediziner dabei ist oder frühzeitig? Was heißt
also
das?
Also die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin und die entsprechenden Leitlinien empfehlen heute, dass bei einer tödlichen Erkrankung oder bei einer mit großer Wahrscheinlichkeit tödlichen Erkrankung zumindest jedem Betroffenen zu Beginn das Angebot gemacht wird, mit Palliativmedizinern zu reden. Wenn Sie die Diagnose Krebs bekommen, dann ist es bei den meisten Menschen so, dass sie automatisch daran werde ich sterben, oh mein Gott, ich werde sterben denken. Mhm. Und in dieser Schockphase, in dieser Phase der Zweifel, der Gedanken, dann entsprechende Hilfe zu haben, ist auch aus meiner persönlichen Erfahrung sehr hilfreich. Das heißt nicht, dass jeder diese Gespräche annehmen muss, aber jeder sollte das Angebot haben.
Da haken Sie, Frau Benz, ja eigentlich auch genau ein. Sie unterstützen das ja eben, die Leute zum Sprechen zu bringen, überhaupt über Tod, ja, sich zu trauen, nachzudenken. Man verbringt das ja ganz schnell. Also selbst bei, zum Beispiel, ich habe sehr hochbetagte Nachbarn und da ging es bei einer Nachbarin auf den Tod zu und selbst in dem Reden mit ihrem Ehemann habe ich gemerkt, dass man immer wieder vermeidet, vom Tod zu sprechen, obwohl der eigentlich für alle klar nah bei war. Warum tun wir das eigentlich?
Große Frage. Also, naja, ich denke, wir haben Angst, weil es ist was, was wir nicht wir wissen ja nicht, was dann kommt. Wir wissen ja nicht, was dann ist. Es ist ja noch keiner zurückgekommen und hat gesagt, hey, so und so wird's, ganz sicher. Und ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, diese Angst jetzt so zu bearbeiten. Also das kann jeder für sich, ich glaube, das ist eine Entwicklung, kann jeder für sich machen, die auch lebenslang ist. Das wird sich immer verändern. Aber was ich wichtig finde, ist diese Berührungsangst oder die Angst davor, Systemen und Strukturen ausgeliefert zu sein. Also zum Beispiel im Krankenhaus etwas machen zu wollen und dann wird einem gesagt, nö, das geht hier nicht. Und sich dann zu wehren, das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung, wenn man betroffen ist, in dem Moment, wo man also in der Krise steckt, ist unheimlich schwer. Also wenn Menschen fragen nur nach Dingen, die sie schon mal im Kopf gehabt haben. Was Menschen nicht wissen, danach fragen sie nicht. Deshalb muss man Gedankenanstöße geben und Menschen sagen, hey, guck mal, das geht und das geht. Überleg dir mal, ob du das willst. Und irgendwann, wenn die dann in der Situation sind, dann erinnern die sich und sagen, ich möchte das jetzt. Und dann kommt jemand und sagt, nö, das geht nicht. Und dann sagen die, doch, ich weiß aber, dass es geht, ich will das jetzt. Und das ist, so weit sind wir eben noch nicht. Und wir brauchen bis dahin eben noch Leute, die sagen, also die so einen Raum öffnen, die sagen, das und das ist alles möglich.
An was denken Sie da beispielsweise?
Also zum Beispiel im Krankenhaus eine längere Abschiednahme. Wenn jemand gestorben ist, ich kann da mal ein persönliches Beispiel erzählen, als mein bester Freund gestorben ist, hatten wir das Zimmer und ich habe damit gerechnet, dass jemand kommt und sagt, das Zimmer sollen wir abgeben. Darauf war ich vorbereitet. Und in dem Moment, als das dann passiert ist, wollte ich mich wehren und wollte sagen, nee, das brauchen wir jetzt aber noch. Und da stand aber eine alte Dame in ihrem Bett vor dem Zimmer, die darauf wartete, da reingefahren zu werden. Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, war ich nicht mehr handlungsfähig. Mhm. Und dann kam eine Schwester, die hinter meinem Rücken gesagt hat, ah, wir haben auch so einen Abschiedsraum. Und weil es hinter meinem Rücken war, konnte ich nicht reagieren. Und das finde ich auch wichtig. Menschen in Krisen brauchen direkte Ansprache. Ich hätte Blickkontakt gebraucht. Ich hätte gebraucht, dass sie sagt, hey, wir haben so einen Abschiedsraum. Da könnt ihr hingehen, da könnt ihr noch sitzen. Wollt ihr das? Und dann auf eine Reaktion warten. Mhm. So konnte ich damit nicht umgehen.
Wie ist denn das eigentlich im Krankenhaus? Also weil das war ja jetzt beispielsweise eine Situation aus dem Krankenhaus. Das Personal ist mit so vielen beschäftigt. Wie ist die Befassung, also der Tod ist ja nichts Ungewöhnliches in einem Krankenhaus und trotzdem fasst er ja jeden an, der damit zu tun hat. Wie sind die Angestellten, die Krankenschwestern, die Pfleger, aber auch die Ärzte eigentlich auf den Tod eingestellt?
Also ich glaube, es gibt zumindest in den meisten Kliniken keine strukturelle Beschäftigung mit dem Tod im Sinne von, dass die Betreuung von Sterbenden, die Betreuung von Hinterbliebenen, von Verstorbenen, dass das in der Struktur eines Krankenhauses vorgesehen wäre. Das heißt, es hängt meine Wahrnehmung sehr stark davon ab, was die einzelne Pflegekraft, was der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin in dieser Situation macht. Und wenn Sie persönlich ein Problem mit dem Tod haben, wenn Sie Angst vor dem Tod haben, dann ist natürlich ein Krankenhaus mit seiner Arbeitszeitverdichtung und seinen strukturellen Sachzwängen eine wunderbare Möglichkeit, die eigene Angst hinter diesen scheinbaren Sachzwängen zu verstecken.
Wie geht man denn damit um? Also wie geht man als Krankenhaus damit um? Sind Sie als Palliativmediziner auch quasi an dieser Baustelle die Angestellten, die Mitarbeiter eines Krankenhauses ja da mit zu konfrontieren und vielleicht besser einzustellen? Weil es möchte ja wahrscheinlich jeder besser drauf eingehen können.
Zumindest sehr viel mehr, glaube ich, als es im Moment gelebt wird. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die sehr dankbar dafür sind, dass sie sich diesem Thema nicht in dieser Form so intensiv stellen müssen. Ich bin natürlich als Arzt nicht unmittelbar in die strukturellen Entscheidungen, schon gar nicht in die sozialrechtlichen strukturellen Entscheidungen eingebunden. Was man machen kann und was ich eben auch in anderen Kliniken sehe, ist sich mit Gleichgesinnten kurzschließen, sagen, ist das, was wir hier machen, eigentlich so, wie wir es selber wollen und es ist das, was den Menschen gut tut, sich gegenseitig zu bestärken, dass das richtig ist, was man fühlt und sich dann eben Schritt für Schritt vielleicht so eine andere Kultur zu erarbeiten und zu erobern.
Unser Thema heute, ja, Sterben, wie umgehen mit dem Sterben, wie darüber sprechen. Im Studio sind die Trauerbegleiterin und Notfallseelsorgerin Sarah Benz und der Palliativmediziner Matthias Gockel. Wie können wir mit dem Sterben besser umgehen? Ihre Gedanken unter der 0800 2254 2254 oder per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen heute von Leben und Tod. Wie können wir mit dem Sterben besser umgehen? Unsere Telefonnummer, die 0800 2254 2254. Oder Sie schicken uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sarah Benz ist im Studio, sie ist Trauerbegleiterin und lässt sich auch zur alternativen Bestatterin ausbilden. Stimmt doch, ne, Frau Benz?
Ja, das stimmt.
Alternative Bestatterin heißt auch nach neuen, nach anderen.
Ja, das, ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt das, so ein gutes Wort ist. Es bedeutet irgendwie, also was uns wichtig ist, ist, dass die Menschen irgendwie handeln können. Dass sie mitmachen können und also ich arbeite quasi mit zwei Bestattern zusammen. Der eine ist Jan Möllers von Memento, mit dem ich die Sarggeschichten mache, und der andere ist Julian Heigl von Thanatos Bestattung. Dort arbeite ich auch mit, und wir fragen zum Beispiel ganz viel die Zugehörigen, ob sie dabei sein wollen beim Anziehen, beim Waschen, und nehmen die mit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für viele Leute ganz hilfreich ist, das selbst tun zu können und nochmal den Kontakt zu haben zum toten Körper und auch spüren zu können, was das bedeutet, tot zu sein. Weil das eine ist es, das im Kopf zu haben als so Information, aber das ins Herz zu bekommen, dazu ist es hilfreich, das wirklich zu spüren. Die antwortet nicht mehr, wenn ich sie was frage. Die Haut wird kühl, ja, da verändert sich was. Und trotzdem ist es aber noch der Körper eines Menschen, den ich geliebt habe. Und der ist noch wichtig, auch wenn der Mensch tot ist. Und sich dann nochmal zuzuwenden und nochmal zu streicheln und nochmal was Schönes anzuziehen, gemeinsam in den Sarg legen, was dazuzulegen, eine Blume oder ein Erinnerungsstück. Das ist ganz oft sowas, was den Menschen dann wirklich lange bleibt.
Da geht es vor allem um die, eben die zurückbleiben, die Abschied nehmen. Sie wenden sich ja dem auch den Angehörigen oder Zugehörigen zu, aber vor allem eben auch den Patienten. Herr Gockel, als Palliativmediziner, wann haben Sie sich für diesen Weg entschieden, Palliativmedizin zu Ihrem Feld zu machen?
Das ist eher zufällig gegen Ende des Studiums passiert. Bis dahin kannte ich den Begriff Palliativmedizin überhaupt nicht, und ich kann mich auch gar nicht mehr genau erinnern, wann er mir das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Auf jeden Fall macht er neugierig, und dann hatte ich damals das große Glück, mit Claudia Bausewein, die heute den Lehrstuhl für Palliativmedizin in München hat, eine Lehrerin gefunden zu haben, bei der ich ein Praktikum machen konnte, und dann war es um mich geschehen.
Seitdem haben Sie das, also ja, 20 Jahre ist eine ungewöhnlich lange Zeit, oder?
Ja, also diesem Zufall geschuldet, aber es stimmt schon. Ich glaube, man muss auch in diesem Bereich, in dieser Arbeit immer sehr genau schauen, tut sie mir noch gut und tue ich den Menschen noch gut. Also über die Jahre habe ich gemerkt, dass es mehrere Ecken oder mehrere Wasserscheiden gibt, an denen es sich trennt. Es gibt Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und nach wenigen Wochen merken, das wird mir emotional zu intensiv. Dann gibt es meist nochmal meine Wahrnehmung wieder nach 3, 4, 5 Jahren so eine Grenze. Und dann nochmal vielleicht so nach 10, 15. Ich weiß nicht, warum mir diese Arbeit liegt, warum ich immer noch glaube, dass ich sie gut mache. Aber wenn man nun mal die Fähigkeit hat, dann kann man sie auch nutzen.
Sie haben das Gefühl, Sie ziehen auch etwas für sich daraus?
Definitiv. Also sowohl die Intensität der Begegnungen mit den Betroffenen ist etwas, was mir, stelle ich einfach fest, sehr viel gibt. Ich denke sehr viel über mein eigenes Leben nach und ob ich es eigentlich so lebe, dass ich irgendwann mal halbwegs zufrieden darauf zurückgucken kann. Es kostet aber auch, weil man eben dauernd mit extrem intensiven Emotionen, Trauer, Wut auseinandergesetzt ist. Und da muss man, glaube ich, sehr kritisch immer schauen, geht es noch und warum tue ich es?
Unser Thema heute von Leben und Tod. Wie können wir mit dem Sterben besser umgehen? Die 0800 2254 2254, die hat Simone Müller gewählt. Frau Müller, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie wollten sich zum Thema äußern, über Sterben
ja,
reden.
Genau. Ich habe dazu mehrere Gedanken. Ein paar sind mir erst eingefallen, als ich in der Leitung hing. Und zwar, ich selber komme aus der medizinischen Branche und habe mehr oder weniger auch mit Leben und Tod zu tun. Und habe mich mehr, trotz meines jungen Alters, damit auch beschäftigt, als ich meinen Organspendenausweis vor ein paar Jahren ausgefüllt habe und auch ein Buch gelesen habe, was generell so ums Leben geht, also Nein sagen will gelernt sein. Und das hat nichtsdestotrotz mit dem Thema Leben und Tod zu tun. Und zwar, ich habe festgestellt, wir hatten es ja schon erwähnt, dass in unserer Gesellschaft in Deutschland das Thema Tod einen sehr geringen Stellenwert hat. Und das finde ich irgendwo schade, weil ich habe jetzt, als jedes Jahr der Ewigkeits- oder Totensonntag ist, mich auch so ein bisschen beschäftigt, wie andere Gesellschaften das machen. Und zum Beispiel in Mexiko wird ja der Tod richtig gefeiert. Und habe dann einen Zusammenhang festgestellt mit dem Buch Nein sagen will gelernt sein. Denn es geht letztendlich um folgende Gemeinsamkeit. Wenn ich in der Lage bin, zu etwas Nein zu sagen, dann sollte ich auch in der Lage sein, zu etwas Ja zu sagen, Ja zum Leben. Weil ich finde, der Tod gehört zum Leben automatisch dazu. Und ich finde es schade, beziehungsweise möchte gerne einladen, einfach sich mehr damit zu beschäftigen, weil ich dann auch mehr in der Lage bin, so ist das Ziel jedenfalls, Ja zum Leben zu sagen und der Tod so ein bisschen aus dem Schmuddelecke kommt, indem ich mich einfach mehr damit beschäftige. Und das finde ich halt so schade, dass das mehr so ein Tabuthema ist in Deutschland.
Wie erleben Sie das denn? Sie beschäftigen sich damit, Frau Müller, in Ihrem Bekanntenkreis, wenn Sie das Thema anschneiden, wie wird reagiert?
Ja, also es wird jetzt nicht so gerne, sage ich mal, darüber gesprochen. Ich habe meine Familienangehörigen informiert, dass ich einen Organspendeausweis habe, aber ja gut, so viel mehr was jetzt auch nicht. Ne? Also ja, und das finde ich halt schade, dass eben so viele Menschen Angst davor haben. Ich meine, klar, man darf ja auch Angst haben, keine Frage. Aber man also kann ja selbstbestimmt ein bisschen die Angst mindern, indem man sich einfach konkreter damit beschäftigt. Ja. Und wenn ich das quasi immer so versuche, klein zu halten, das kostet mich ja auch Energie, Verdrängungsenergie. Und diese negative Energie kann ich ja dazu nutzen, um Ja zum Leben zu sagen.
Also umzuleiten, genau. Hier wird genickt. Ich glaube, das ist genau das, Herr Gockel, was Sie eben eigentlich auch gesagt haben, die Energie so nutzen und dann tatsächlich auch da etwas draus ziehen.
Ja, beziehungsweise, genau, also von da kann ich zustimmen, die Angst dauernd unter dem Teppich zu halten, der Aufwand, nicht drüber zu reden, der Aufwand zu vermeiden, dass man drüber reden muss, der kostet eben auch einen Preis, der an anderer Stelle, und diese Energie fehlt dann an anderer Stelle.
Frau Müller, danke schön für Ihren Anruf.
Darf ich noch einen Satz?
Einen kurzen, ja.
Ja, genau. Und zwar, ich hatte ein Buch gelesen, ich hatte ein Interview im Fernsehen gesehen, auch von einer Trauerbegleiterin, die ein Buch geschrieben hat, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Und sie hatte, sie war eingeladen in einen Talkshow und sie wurde gefragt, ja, was ist denn, was ihnen häufig begegnet? Und sie hat gesagt, also sie arbeitet im Hospiz als Trauerbegleiterin und was ihr aufgefallen ist, dass durch die Bank weg die Menschen, die im Sterben liegen, am meisten bereuen das, was sie unterlassen haben, als sie gesund am Leben waren. Und dazu möchte ich einladen, so zu leben, selbstbestimmt zu leben, bevor wir nicht mehr sind.
Dankeschön. Dankeschön, Frau Müller. Danke. Sie wollten auch noch reagieren?
Mir fiel gerade bei diesem Satz, der Tod gehört zum Leben. Das höre ich oft, ne? Leute, das ist oft so eine, ja, na klar, der Tod gehört ja zum Leben, ist ja so, ne? Der gehört ja dazu. Aber es ist eben was anderes, das so abstrakt zu sagen, und dann bricht das Sterben oder der Tod wirklich im Leben ein. Und ich glaube, wir haben so viele Mechanismen, um uns das irgendwie vom Leib zu halten. Ja, auch wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, so und so ist gestorben. Ach, wie alt war sie denn? 94? Na ja, ne? Also, und wir versuchen das zu relativieren und es irgendwie so in Schubladen zu packen. Ja, also irgendwie ein Tod von einem Kind ist dann schlimmer als ein Tod von einem alten Menschen oder so. Und man kann es einfach nicht. Es ist einfach ein Versuch, das zu kontrollieren und es irgendwie zu halten und dieser Ohnmacht nicht ausgeliefert zu sein. Aber es geht nicht. Jeder Tod ist anders, jedes Sterben ist anders und jede Trauer ist anders.
Ja, und der Tod gehört zum Leben, aber er beendet eben auch das Leben. Und das macht ihn so existenziell besonders.
Wir sprechen heute über den Tod, wir sprechen heute über das Sterben und damit eben auch vom Leben. 0800 225 42254 ist unsere Telefonnummer. Gespräch@deutschlandfunkkultur ist unsere E-Mail-Adresse. Und jetzt haben wir Musik von der hier im Studio anwesenden Musikerin, nämlich von Ihnen, Sarah Benz. Wir haben ein Stück ausgesucht. Das ist, glaube ich, jetzt keine direkte Trauermusik, aber Sie machen auch Trauermusik.
Ich spiele auch manchmal auf Beerdigungen. Ich habe natürlich auch Stücke geschrieben, die sich mit dem Tod befassen. Aber dieses Lied jetzt gerade nicht, sondern das befasst sich mit einer Auszeit nehmen.
Und so heißt es auch, Auszeit.
hast du denn gedacht, dass die Welt sofort aus ihren Fugen fällt, wenn du glaubst, dass du nicht mehr kannst? Hast du die Wirbel wahrgenommen? Lebensgeister sind geronnen und du hast Angst, dass dein Traum nicht mehr tanzt. Gib dich nicht auf, bleib dir vertraut. Und wenn sie dich nicht in Ruhe lassen, sage ihnen laut: Ich will mal wieder eine Auszeit. Brauch mal wieder ein bisschen Zeit zum Leben. An meinen Träumen weben. Da, ba, da, 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 da. Da, ba, da, 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 da. Glaub an deine Möglichkeiten. Vertrau auf deine Luftgestalten, wenn es nachts scheint. Der Morgen ist noch weit. Straßenstaub liegt auf deinen Schuhen. Am siebten Tage sollst du ruhen. Wenn dir jemand mal die Antwort gibt, dann sag Bescheid. Gib dich nicht auf, bleib dir vertraut. Und wenn sie dich nicht in Ruhe lassen, sage ihnen laut: Ich will mal wieder eine Auszeit. Brauch mal wieder ein bisschen Zeit. Zum Leben, barfuß durchs Gras tanzen und laufen ganz weit. Und ein bisschen an meinen Träumen weben. Da, ba, da, 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 da. Da, ba, da. Wieder eine Auszeit. Brauch mal wieder ein bisschen Zeit zum Leben. Barfuß durchs Gras tanzen und laufen ganz weit.
Sarah Benz und Spreewind, die Gruppe Spreewind, Auszeit. Wenn Sie, Frau Benz, Trauermusik für Beerdigungen beispielsweise, das geht dann im Gespräch mit den Trauernden?
Ja. Mhm. Also entweder ich gehe hin oder wir telefonieren, und oft ist es so, dass die Leute dann sagen, wenn ich frage, was war denn sein Lieblingslied oder was ist denn das Lied, was ihr am meisten mit ihr verbindet, dann sagen die, ja, also eigentlich das und das, aber das kann man ja nicht auf einer Beerdigung spielen. Und dann sage ich, doch, doch, das kann man, das machen wir. Mhm. Weil dann wird die Beerdigung wirklich zu einer Feier, die mit dem Toten was zu tun hat, mit der Toten. Und manchmal ist es dann so, dass ich auch Lieder selber da schreibe. Da war ein kleiner Junge, der hat auf der Wiese gelegen und die Gänseblümchen angeschaut. Und die haben sich ein Lied über Gänseblümchen gewünscht. Und ich habe keins gefunden, was es gab. Und da habe ich eins geschrieben. Also das kommt auch manchmal vor. Mhm. Und das ist dann natürlich was ganz Besonderes und sehr, sehr schön.
Sarah Benz hier im Studio und Matthias Gockel, Palliativmediziner, am Telefon, die 0800-225-42254 gewählt hat jetzt Gisela Bierbaum. Schönen guten Tag, Frau Bierbaum.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Ich wollte nur mal sagen, ich habe meine eigene Beerdigung schon fertig gemacht.
Aha.
Und zwar bin ich ins Bestattungsinstitut gegangen, habe mich mit denen unterhalten, habe erzählt, was ich mir so für meine Beerdigung vorstelle und habe alles fertig, sodass meine Kinder sich nicht mehr drum zu kümmern brauchen, außer den Ablauf nachher.
Frau Bierbaum, weil Sie das jetzt so sagen, warum haben Sie das gemacht?
Das werde ich Ihnen sagen, weil ich der Meinung bin, wenn der Tod erstmal eingetreten ist und bei so nahen wie Eltern, da ist es immer schwer, für die Kinder noch klare Gedanken zu fassen. Mhm. Und dem wollte ich entgegengehen und sagen, komm, du musst dich um nichts, meine Kinder wissen das, du musst dich um nichts kümmern. Ich habe so, wie ich das jetzt aufgelistet habe im Beerdigungsinstitut, so möchte ich es gerne haben. Aber wenn ihr jetzt was ändern wollt, dann ist es kein Thema. Nur der Grundstock ist gelegt, bezahlt ist auch alles. Sie müssen sich um nichts kümmern und können sich wirklich dann in Ruhe darauf vorbereiten.
Oder Abschied nehmen eben von
Abschied
Ihnen.
Abschied nehmen, eben, ja. Ohne Belastung. Und meine Tochter ist erst hinten übergefallen und sagt, Gottes Willen, Mama.
Warum denkst du da schon dran, ne?
Ja, warum? Mhm. Aber und dann habe ich sie erklärt. Es ist ganz einfach, es ist für alle besser. Ich weiß, dass es erledigt ist. Ich lebe also nicht mehr ins Ungewisse hinein mit dem Tod, sondern ich weiß auch, wo ich hinkomme, welcher Friedhof es ist und das kann man dann schlecht bestellen.
Sagen Aber Sie, wie war das Gespräch mit Ihrer Tochter dann? Weil die war erst so erstaunt und vielleicht auch ein bisschen, aber wenn...
Entsetzt, Mama!
Und dann haben Sie darüber gesprochen?
Und vielleicht dann habe ich sie erklärt und langsam, ach ja, doch, ist ja eigentlich doch nicht ganz verkehrt.
Das finde ich total gut, dass Sie mit Ihren Kindern gesprochen haben. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Haben Sie das eigentlich abgesprochen? Weil ich erlebe das oft, dass Leute sagen, ja, das haben wir alles geklärt, das liegt in der Schublade. Aber die haben dann mit ihren Kindern gar nicht drüber gesprochen. Und die machen dann die Schublade auf und sind ganz überrascht und sind vielleicht manchmal gar nicht einverstanden mit dem, was sie da lesen.
Ich hatte noch einen Hintergedanken dabei. Der ist vielleicht jetzt nicht passend für die Sendung, aber... Ich bin jetzt 75 und ich habe schon einige jetzt Beerdigungen miterleben müssen, leider. Und die Leute werden so über den Tisch gezogen in ihrer tiefen Trauer, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht mit. Ich werde mich jetzt erkundigen, was gut ist und was mir entspricht, meinen Empfindungen mit Musik, mit hast du nicht gesehen. Mhm. Und das habe ich gemacht.
Ja. Prima. Dankeschön, Frau Bierbaum.
Ja, gerne.
Und ein schönes Wochenende wünschen wir.
Wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss. Wir begrüßen am Telefon Ursula Schneider. Frau Schneider, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe mich jetzt gerade so über die Frau Bierbaum gefreut, weil die genau das macht, was ich auch vorhabe.
Aha.
Ich gehe nämlich auch immer wieder mal mit dem Gedanken, komm, kümmere dich mal um deine Bestattung, überleg mal, wie du es gerne hättest. Zum einen, damit die Nachkommen sich da nicht drum kümmern müssen, aber zum anderen, weil es einfach auch Spaß macht, wie das ja schon so oft halt selbstbestimmt sich zu überlegen, wie hätte ich denn gern und sowas ziehe ich an. Also ja, also finde ich ganz toll, wie die Frau Bierbaum das gemacht hat.
Ja, also schon wieder Bestärkung in dem, was sie sowieso vorhatten, also demnächst dann tatsächlich mal in die
Muss dann jetzt nur mal zur Tat schreiten. Also ich finde es ganz klasse. Nee. Weshalb ich anrufe, ich wollte so gern die Gelegenheit nutzen, mich beim Kreiskrankenhaus Emmendingen zu bedanken. Weil das wollte ich schon immer machen. Ja. Und dann macht man es manchmal doch nicht. Und zwar sind im Kreiskrankenhaus Emmendingen sind sowohl mein Vater im Jahr 2009 als auch meine Mutter im Jahr 2015 verstorben. Und beide Male haben wir als Angehörige da so gute Unterstützung bekommen zur ganzen Thematik ernst nehmen, Gespräche, Abschied nehmen vor allem. Als klar war, dass meine Mutter sterben wird, haben wir einen Raum bekommen, also ein normales Krankenzimmer. Wir haben alle Zeit der Welt bekommen. Meine Schwester konnte aus den USA einfliegen, die Tochter aus Stuttgart. Und wir waren alle in dem Raum so lange, und es war bestimmt eine gute Woche, bis die Mama gestorben ist. Ach, und wir waren Tag und Nacht bei ihr. Dann haben wir noch ein Bett gekriegt und das Essen, was meine Mutter nicht mehr essen konnte, das haben wir gekriegt. Dann gab es Brote und ab und zu mal Kaffee und so. Und es hat uns so wohl getan, weil wir hätten zu Hause nicht so die Möglichkeit gehabt, mit ihr zu sein. Und da, also, und wir waren da, so dankbar dem
Frau Schneider, darf ich Sie fragen? Das war ein ganz normales Krankenhaus.
Kreiskrankenhaus Emmendingen.
Und keine Palliativstation, sondern eine ganz normale Station. Also ganz normal. Dann ist das möglich, also Herr Gorka?
Ja, es ist möglich, ist es auf jeden Fall. Ich meine, nicht, wie Sarah das ja in den einen Sarggeschichten so schön gesagt hat, es braucht nicht immer einen Arzt zum Sterben. Mhm. Oft braucht es den Rahmen. Der war ja hier offensichtlich in diesem Fall gegeben, mit einem Zimmer, mit aller Zeit. Auch das wichtig, dass frühzeitig kommuniziert wurde, ihre Mutter stirbt, so hoffe ich zumindest, denn dann können auch noch entfernt wohnende Verwandte dazukommen. Auch das ist ja ein wichtiger Teil. Und ansonsten braucht es meist die Ruhe, die Sicherheit und einfach jemand, der sagt, das ist so in Ordnung und das gehört dazu.
Da hätte ich eine Nachfrage mit dem eben weit entfernte Verwandtschaft. Das ist ja ein der vielfache Zustand. Die Eltern wohnen in dem einen Ort und sämtliche Kinder sind 300 bis 500 oder 1000 Kilometer entfernt. Wann sagt eigentlich jemand oder wer würde das eigentlich sagen? Jetzt ist es soweit, macht euch mal alle auf den Weg. Also wie kann man das sehen, das Sterben, das Absehen?
Das ist ein Grundproblem, das erlebt man als Arzt ja auch sehr häufig, diese Frage, Herr Doktor, wie lange habe ich noch? Im Film gibt es dann 328 Tage und es wird am Vormittag um 10 Uhr passieren, was Blödsinn ist. Also ich glaube, halbwegs sicher den Tod vorhersagen und das auch immer noch mit einer gewissen Fehlerquote geht eigentlich erst die letzten Tage unmittelbar davor. Und das macht es tatsächlich schwierig. Auf der anderen Seite, im Zweifelsfall beim ersten Mal, wo ich als professioneller Behandler das Gefühl habe, ist sehr wahrscheinlich, dass derjenige stirbt, es dann zumindest auch so anzusprechen. Ich habe das Gefühl, es kann sein. Gibt es jemanden, der noch kommen wollte, falls ich recht habe? Schon das kann ja dem anderen die Möglichkeit geben. Und ich habe es bis jetzt in meiner Laufbahn noch nicht erlebt, dass ich mich geirrt habe, dass ich also jemandem gesagt habe, ich glaube, ihre Mutter stirbt, die ganzen Angehörigen werden zusammengeholt, die Mutter stirbt nicht und anschließend heißt es, was haben Sie denn da für einen Blödsinn erzählt? Umgekehrt der Vorwurf, warum haben Sie uns nicht früher Bescheid gesagt, der ist durchaus dann häufiger und finde ich dann auch gerechtfertigt.
Frau Schneider, Sie haben andere Erfahrungen gemacht. Das ist wunderbar, dass Sie dieses Forum genutzt haben, es dem Krankenhaus auch zu danken.
Das war mir ein Anliegen.
Ich danke Ihnen für den Anruf.
Danke.
Tschüss.
Ja, danke für die Sendung. Tschüss.
Und wir begrüßen jetzt noch Sabrina Seidler. Schönen guten Tag, Frau Seidler.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass ich durchgekommen bin. Ich rufe an aus Düsseldorf. Ich hatte kurz schon erzählt, ich bin 53 Jahre alt, habe eine 19-jährige Tochter. Und eigentlich ist das noch kein Alter, zumal wenn man auch nicht krank ist, wo man sich über diese Dinge intensiv Gedanken macht. Ich habe das aber getan und das war auch eine Inspiration meiner Tochter, die mir mal gesagt hat, also Mami, wenn ich nicht mehr da bin, ich möchte zu einem Diamanten gepresst werden.
Aha.
Das wäre der schöne Abschluss eines glorreichen Lebens, wortwörtlich.
Hat Ihre Tochter zu Ihnen gesagt?
Aha. Das hat meine Tochter zu mir gesagt.
Aha.
Und ich habe diesen Gedanken aufgegriffen, weil ich auch nicht möchte, dass sie später mal vor der Entscheidung steht, was soll ich machen, wie soll das vonstatten gehen? Und ich habe mich erkundigt, es gibt tatsächlich ein Unternehmen in der Schweiz, da wird über ein Bestattungsinstitut, das man sich vorher auswählt, die Asche hin transportiert und dort kann man sich zu einem Diamanten pressen lassen. Und man hat verschiedene Möglichkeiten in Form, Farbe, facettiert oder nicht. Und das kann man vorher bestimmen, man kann auch schon vorher zahlen. Und der Gedanke dann später als Solitär wiedergeboren zu sein in einer Form und auch noch, wie soll ich sagen, eine gewisse Wertigkeit zu haben, das tröstet mich. Und wenn es nicht merkwürdig klingen würde, würde ich fast sagen, ich kann es kaum abwarten.
Frau Seidler.
Und das ist ein großer Trost für mich.
Das wollte ich noch hören, genau, wenn Sie sagen, dass diese Gedanken, die Sie sich dazu machen, Ihnen auch Trost und ein gutes Gefühl geben. Ich danke Ihnen für den Anruf, Frau Seidler.
Sehr gerne. Wiederhören.
Im Gespräch geht es heute über Leben und Tod. Wie können wir mit dem Sterben besser umgehen? Und da begrüße ich am Telefon Christiane Kortlang. Schönen guten Tag, Frau Kortlang.
Ja, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hallo.
Also mein Beitrag zu diesem schönen Gespräch sollte sein, dass es Aus der Schweiz kommt von einem Soziologen und Anthropologen ein sogenanntes Café Death gibt. Mhm. Das ist jetzt kein Café, wie man so andere aufsucht, sondern das wird nach bestimmten, weiß ich nicht, man gibt halt einen Termin vor und dann wird bei Kaffee und Kuchen, sei es bei irgendjemandem zu Hause oder tatsächlich in einem Café, aber das jetzt nur dafür dieses Event dann hergerichtet, also benutzt wird, über den Tod gesprochen wird und zwar über die eigenen Gedanken dazu und auch die eigenen Ängste. Mhm. Und ich glaube, in erster Linie ist das einfach das Dringendste. Also ich hatte das mal in einem Kirchenbeirat auch versucht anzuregen. Wir mögen doch auch mal übers Tod und Sterben reden. Und was passierte dann? Also es wurde über diese ganzen technischen Abläufe gesprochen, wie mit dem Arzt zu reden ist, was für Vorkehrungen bei Versicherungen und so weiter zu tun ist, aber nicht über diese Ängste. Und das ist ja auch schon mehrfach im Gespräch gesagt worden. Ja. Und dieses Treffen, also ich bin selber auch ganz emotional berührt, wenn ich an meine eigenen wackeligen Knie diesem Thema gegenüber denke. Ne?
Aber Sie stellen sich diesen wackeligen Knien und ziehen da ja offenbar dann, wenn Sie drüber reden und anderen sogar ja nahelegen, mal sich mit den Ängsten zu beschäftigen, ziehen Sie ja auch eine gewisse wahrscheinlich Sicherheit daraus. Frau Benz, Sie haben eben so genickt. Also so ein Café, sowas ist Ihnen, so Treffen sind Ihnen auch nicht
ja,
fremd.
Das
initiieren
gibt
Sie auch immer wieder.
Es gibt tatsächlich, also ich habe ein Trauercafé, was auch ein Austauschcafé ist. Es ist so ein bisschen ein Mittelding zwischen dem, was Sie jetzt beschreiben und einer Gruppe von trauernden Menschen. Und es gibt aber tatsächlich auch so ein Death Café in Berlin, das heißt Café Tod. Und das macht eine Bestatterin mit einem Friedhofswart zusammen.
Also tatsächlich etwas, was es doch häufiger
ja,
gibt, weil es
gibt
viele
es
oder
Städten
immer mehr Menschen sich auch mit beschäftigen möchten. Frau Kortlang, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, ich wollte auch ganz gerne kurz noch vielleicht einen kleinen Aspekt weiter dazu sagen,
ja,
weil wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, also diese Sachen so ein bisschen zu verdinglichen, indem wir schon selber darüber bestimmen können, was dieses und jenes ist. Ich glaube, das ist zwar ganz nett und es nimmt einen Teil des Schreckens weg, aber letztendlich ist diese existenzielle Frage, wer wir sind, ne, woher wir kommen und gehen, damit nicht beantwortet. Und damit bleibt der Mensch allein, wenn er nicht in den Austausch geht oder etwas Schönes dazu liest.
In den Austausch gehen sicherlich und da muss man es doch wieder jedem selbst überlassen, wie er sich damit beschäftigt. Frau Kortlang, danke schön für den Anruf. Sie haben eben gesagt, ja, also das war eben so eine spontane Reaktion darauf, die tieferen Gedanken eben auch zulassen, war der Wunsch von Frau Kortlang. Kann man natürlich aber auch niemandem aufzwingen. Ne? Vielleicht ist ja auch so ein Weg, sich über die technischen Sachen zu unterhalten, also technische Sachen in Anführungsstrichen, jetzt so der erste Weg dahin.
Ja, und allein, wie wir das ja bei den vorherigen Anrufen gehört haben, die technischen Dinge zu lösen kann ja auch schon oder zu planen kann ja schon eine Hilfe sein, aber es stimmt auch, man kann sich auch hinter Technik verstecken und seine Ängste dahinter verstecken, was völlig legitim ist, aber es schadet nichts, das zu wissen.
Ich begrüße jetzt am Telefon Michael Schildmann. Schönen guten Tag, Herr Schildmann, Sie rufen aus Oldenburg an.
Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Ich freue
mich, dass ich durchgekommen bin. Ich wollte gerne gegen eine immer wieder gehörte Meinung mal meinen Punkt setzen, nämlich, dass es schön ist, alles vorzubereiten und den Kindern im Grunde den Nachfolgenden ein Gesamtpaket zu überreichen, auf diese Weise oder hinterlassen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich schön wäre, mit den Kindern oder Nachfolgenden darüber zu reden, aber seine Wünsche zu äußern, aber eben es nicht so fertig zu machen. In meinen Augen nimmt es einen Teil der Trauerarbeit vorweg, löst sich selber, aber überlässt sie nicht den Menschen, die dann trauern und trauern müssen. Und da gehört in meinen Augen auch dazu, dass sie die Feier gestalten. Mhm. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber
ja, man ist ja auch nicht jeden Tag im Radio. Das
wir auch.
Verstehe
ja.
Ich.
Ja.
Aber Sie haben einen...
Ich mag ganz gerne diese Anrufe schon tätigen, aber
ja.
Also ich finde es ist eine Feier, eine Trauerfeier der Hinterbliebenen. Und ich möchte meiner Tochter die Möglichkeit einräumen, das so zu gestalten, wie es für sie gut ist. Ich habe Vorstellungen dazu, die habe ich auch schon geäußert. Ich bin jetzt 70, aber wir sind zusammen Pilgerwege gelaufen, da ergaben sich gute Möglichkeiten. Und das ist eigentlich nur das, was ich dagegen setzen möchte, gegen dieses immer wieder, ich sage jetzt mal ein bisschen gemein, Hochjubeln von fix und fertigen Paketen.
Herr Schüttmann, danke schön.
Weil das ist natürlich jedes selber überlassen, das ist ganz klar.
Aber danke schön für den Anruf. Sie haben da einen wichtigen Punkt gesagt, der eben nochmal betont, die Feier ist für die Hinterbliebenen, für die Trauernden. Unser Gespräch heute geht genau darum, um den Prozess des Sterbens, aber natürlich auch um Leben, Tod und Abschied nehmen. Wie können wir mit dem Sterben besser umgehen? 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und mit dem Palliativmediziner Matthias Gockel und der Trauerbegleiterin Sarah Benz. Wir sprechen heute am Samstagvormittag über das Sterben. Wie können wir mit dem Sterben besser umgehen? Und unser letzter Anrufer hat nochmal den Abschiedsprozess ja besonders in den Mittelpunkt gestellt. Also er möchte gemeinsam mit seinen Kindern beispielsweise darüber sprechen, weil es bei einer Trauerfeier um den Abschied geht. Frau Benz, da war Ihnen wichtig, nochmal zu sagen, zum Abschied gehört eben tatsächlich auch zu wissen, was geschieht tatsächlich körperlich mit den Toten.
Ja, und auch, wo sind die Toten? Also wir haben ja vorhin den Abschied im Krankenhaus kurz angesprochen, dass alle noch kommen können und sich verabschieden können, wenn der Mensch noch lebt. Und es geht aber auch, wenn der Mensch schon gestorben ist. Man kann im Krankenhaus Abschied nehmen, entweder im Zimmer, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Gibt es Abschiedsräume, in die man gehen kann. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, kann man sich auch einen Bestatter suchen, bei dem das möglich ist. Also Bestatter sind Dienstleister, die sollen das tun, was die Menschen brauchen. Und wenn jemand sagt, mir ist es wichtig, ich möchte meinen Toten nochmal sehen, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und das finde ich wichtig, dass die Leute darum wissen.
Sie können anrufen hier unter der 0800 2254 2254 oder uns eine E-Mail schicken, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und auf Facebook hat uns Olli Stehl geschrieben. Da schreibt er, dass mit dem selbstbestimmten Sterben, das ist nicht einfach, ebenso wenig kompetente Hilfe zu bekommen, wenn man schwerkranke Angehörige hat, die sich nicht darum gekümmert haben. Da würde ich das mal zum Anlass nehmen, über Patientenverfügung zu sprechen. Herr Gockel, wie Patientenverfügung ist seit vielen Jahren jetzt ein Thema. Wie viele Leute haben tatsächlich Patientenverfügung ihres Wissens nach?
Also ich glaube, ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube 10-15% in dieser Größenordnung. Mhm. Wobei man dann natürlich unterscheiden muss, wer hat eine Patientenverfügung und wer hat eine Patientenverfügung, die in dieser Situation hilft. Das Problem ist häufig, dass sie sehr allgemein gehalten sind und dann im Einzelfall vielleicht nicht so gut treffen oder so gut helfen. Das heißt, sie haben meist diese Formulierungen, wenn ich mich unabwendbar im Sterbeprozess befinde, dann möchte ich, dass keine lebensverlängernden Maßnahmen gemacht werden. Ich glaube, in den allermeisten Krankenhäusern heutzutage ist, wenn dieser Punkt erreicht ist, es auch Konsens, dass dann keine unnötige Lebensverlängerung stattfindet. Die Frage aber, was ist den Schritt davor? Also wenn jemand schwer krank mit einer Beispiel Lungenentzündung in eine Notaufnahme kommt und er hat eine schwere Erkrankung und ich behandle die nicht und er wird dann wahrscheinlich in den nächsten 2 Tagen sterben, aber wenn ich sie behandle, kann er noch längere Zeit haben, dann rauszukriegen, was ist denn jetzt in seinem Sinne? Da helfen diese Standardpatientenverfügungen häufig nicht. Und da ist es wichtiger, da sind wir wieder bei dem Thema Gespräch, da ist es wichtiger, dass man einen Bevollmächtigten hat, mit dem man dann aber über diese Fragen auch gesprochen hat.
Und wann und unter Anleitung oder, ich meine, weil das scheinen ja dann tatsächlich Fallstricke zu sein, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht wüsste, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche.
Deshalb ist eigentlich auch die Empfehlung, dass man zumindest in dem Moment, wo man eine schwere Erkrankung hat, wo es also auch einen konkreten Kontext gibt, aber grundsätzlich auch in anderen Situationen, sich zumindest in irgendeiner Form fachliche Beratung holt. Das kann der Hausarzt sein, das können andere Ärzte sein, das kann aber auch jemand, der im Bereich Pflege oder sonst wie in der Medizin beschäftigt ist, sein. Aber als Konsequenz, weil das ist ein wichtiger Punkt, als Konsequenz gibt es gerade im Moment Entwicklungen, dass unter der Überschrift im Englischen Advanced Care Planning beziehungsweise in Deutschland Behandlung im Voraus planen, gesundheitliche Vorsorgeplanung, dass es Strukturen gibt, wo eben Menschen beraten werden. in diesen Themen, wo jemand, der entsprechend qualifiziert und ausgebildet ist, die Menschen berät, damit am Ende dann eben eine Patientenverfügung herauskommt, die auch tatsächlich das widerspiegelt, was derjenige tatsächlich wollte.
Patientenverfügung, Sie haben jetzt, man soll darüber sprechen. Ich stelle mir jetzt ein Ehepaar vor, das vielleicht 50, 60 Jahre zusammen war und aber unterschiedliche Lebenseinstellungen oder Einstellungen zum Lebensende hat. Der eine möchte so lange wie möglich leben und die andere vielleicht möchte in Ruhe sterben können. Was raten Sie da?
Das ist genau das Beispiel, wo es eben diese Beratung und diese Konkretisierung braucht, weil jede Entscheidung birgt Risiken und birgt Konsequenzen. Wenn ich so lange wie möglich leben will und bei Komplikationen das Medizinsystem, ein Krankenhaus aufsuche, dann kann das Risiko, dass ich irgendwann auch auf einer Intensivstation sterbe, deutlich erhöhen. Mhm. Das ist nichts Schlimmes, das kann auch ein durchaus guter Ort sein, aber ich muss mir über die Konsequenzen im Klaren sein. Umgekehrt, wenn ich sage, ich möchte zu Hause bleiben und Krankenhäuser meiden, kann das in der Konsequenz bedeuten, ich sterbe etwas früher, als es vielleicht rein technisch möglich gewesen wäre.
Aber genau das muss man sich klar machen. Vorhin wurde einmal das Wort Organspende angesprochen. Das möchte ich in dem Zusammenhang eigentlich auch nochmal klären, weil mir das auch nicht klar ist. Um Organe spenden zu können, muss mein Körper, also kann ich doch nicht den langsamen Tod sterben, oder? Wie klären Sie mich da mal auf?
Nein, damit eine Organspende stattfinden kann, muss der Hirntod vorliegen, der Körper aber noch lebendig sein. Dadurch kommt es im Prinzip sowieso nur bei einer sehr, sehr kleinen Anzahl von Verstorbenen, ergibt sich überhaupt nur die Frage, ist eine Organspende möglich? Bei vielen Menschen mit chronischen Erkrankungen, was ja die Hauptzielgruppe von Hospizen, von Palliativstationen ist, stellt sich die Frage nicht, weil sie als Organspender überhaupt nicht in Frage kämen. Aber ja, ein langsames Sterben in der Häuslichkeit und Organspende schließen sich definitiv aus. Sie müssen auf einer Intensivstation liegen und sie müssen hirntot sein, damit sie überhaupt Organe spenden können.
Wir sprechen heute am Samstagvormittag über das Sterben, auch über das Abschiednehmen, aber auch über über die Sterbebegleitung. Und am Telefon ist jetzt Sigrid Schellhaas. Schönen guten Tag,
Frau Schellhaas. Ja, es freut mich sehr, dass ich durchkomme. Für mich ist der Prozess von Sterben und Tod und Beerdigung danach so die Essenz des Lebens. Und was ich total wichtig finde, ist die Würde der Menschen in dem Moment sichtbar ist und dass die angenommen wird. Ich habe Menschen im Hospiz begleitet mit Krebserkrankungen im Sterben und war total glücklich, dass das gibt. Und ich muss auch mal sagen, ich finde es total toll, dass es so zwei Menschen gibt, wie Sie das jetzt in Ihren Interviews zeigen können. Und ich habe dann bei meinen Eltern, war ich dann vorgewarnt und dachte, ich wüsste, wie ich mich verhalten muss und hatte zwei Situationen. Das eine war im Krankenhaus in Fürth, mein Vater, schwer kriegstraumatisiert, im Sterbeprozess, eine Ärztin, die ihn noch im Sterbeprozess operieren wollte und wo glücklicherweise ein Palliativarzt war, der dann zu mir kam, weil ich gesagt habe, mein Vater wird jetzt verlegt in ein Hospiz. Und dann kam ein Palliativarzt und der saß dann 4 Stunden später neben mir am Bett, hat mir die Hand gehalten, während ich meinen Vater im Arm halten konnte im Sterbeprozess und verstehen durfte, was in diesem Sterbeprozess überhaupt passiert. Dass es alles okay ist, was da drinnen passiert. Und mein Vater konnte total friedlich und sanft in die andere Welt gehen und wir hatten danach den Raum zur Verfügung und konnten noch eine Salzkristallleuchte aufstellen und meine ganze Familie ist angereist und konnte sich bei meinem Vater dann Stunden später in diesem Krankenzimmer auch noch verabschieden. Und ich dachte, ich könnte das jetzt. Und bei meiner Mutter war es genau ein umgekehrter Prozess. Wir waren kurzfristig nochmal im Altersheim. Im Altersheim sind wir im Sterbebett auf den Flur geschoben worden. Meine Mutter wurde im Sterben ins Krankenhaus verlegt und im Krankenhaus wurden mir dann gesagt, 4 Stunden bevor sie starb, sie wird wieder zurückverlegt und sie wäre nur dehydriert gewesen und so. Und glücklicherweise hatte ich Freunde, mit denen ich, und wir mussten dann auch noch so Klamotten anziehen wegen Hygiene und dann hieß es noch diese Bakterien, die aus dem Altersheim kommen und so. Also es war ein unglaublicher Prozess. Meine Mutter ist auch nicht besonders schön in diesem Krankenhaus gestorben. obwohl wir versucht hatten, das nochmal aufzufangen. Und danach habe ich erfahren, dass in diesem Krankenhaus auch ein Palliativarzt war. Ich finde es so toll, dass es die Palliativmedizin gibt. Und ich finde, in jedem Moment von Sterben brauchen wir als Angehörige, auch wenn wir vom Fach sind, auch wenn wir vielleicht verstehen, was da passiert, jemanden, der uns hilft.
Herr Gockels, wie kann so eine Situation, wie sie Frau Schellhaas bzw. ihre Mutter erleben musste, kann sowas nicht verhindert werden?
Ja, also kann es definitiv. Es ist nur leider meine Wahrnehmung kein Einzelfall heute. Einfach weil an den Schnittstellen vieles nicht adäquat kommuniziert ist. Das Pflegeheim hat Angst, dass es etwas übersieht oder darf auch vielleicht die Entscheidung nicht alleine treffen. Das Krankenhaus geht automatisch davon aus, wenn uns jemand zuverlegt wird oder eingewiesen wird, dann wird es wohl einen Grund geben und dann hat sich jemand was dabei gedacht. Und solange diese ganzen Instanzen nicht miteinander reden, es keine Konzepte gibt, passiert sowas leider. Wenn man klar sagen würde, dieser Mensch stirbt, er darf hier in seiner vertrauten Umgebung des Pflegeheims bleiben. Das ist in Ordnung für das Heim. Von wem braucht ihr noch eine Genehmigung dafür? Dann geht sowas vielleicht besser. Oder eben im Krankenhaus zu sagen, es funktioniert gerade nicht, es klappt nicht in dem Heim. Bitte, wir schicken ihn zu euch, aber mit dem und dem Arbeitsauftrag und bitte folgende Sachen macht ihr nicht. Mhm. Dann können so Sachen funktionieren. Aber das braucht wahrscheinlich noch sehr, sehr lange.
Frau Schellhaas, danke, dass Sie...
Auf die chirurgische Abteilung verlegt worden und nicht auf die Abteilung. Also wir hätten auch eine Palliativabteilung verlegt werden können. Ne?
Ja, das wäre es dann gewesen.
Ja, das hätte wahrscheinlich
aber einen Unterschied gemacht. Aber die Angehörigen sind natürlich mit was ganz anderem beschäftigt, als sich die Stationen des Krankenhauses anzugucken in dem Moment.
Ja, und im Prinzip in solchen Situationen ist es eben, dass man eigentlich schon an irgendeinem früheren Schritt jemand hätte kommen müssen und sagen sollen, was ist eigentlich, wenn es jetzt nochmal schlechter wird? Was machen wir dann? Dann kann man die Sachen vorplanen, dann kann man die Sachen vorbesprechen. Aber auch das nehme ich wahr, insgesamt im Gesundheitswesen, das ist schon so ein, das wird schon irgendwie gut gehen.
Frau Schellhaas, danke, dass Sie diese unterschiedlichen Erfahrungen geschildert haben, die Sie gemacht haben.
Ja, danke für Ihre Sendung.
Sarah Benz und Matthias Gockel sind meine Gäste. Herr Gockel, Sie haben eben gerade noch im Nachgang auf den letzten Anruf gesagt, in Heimen ist es eigentlich wichtig, am Anfang ganz andere Dinge zu klären, als man vielleicht im Altersheim am Anfang klärt.
Also wenn ich in einem Heim in hohem Alter, weil ich zu Hause nicht mehr adäquat mich selber versorgen kann oder versorgt werden kann, in ein Heim gehe, dann ist es ja im Normalfall meine letzte Wohn- und Lebensstätte. Dann ist es der Ort, wo ich wohnen werde, bis ich sterbe. Und per Definition ist dann die Frage, wie sterbe ich? Ein Teil davon oder sollte ein Teil davon sein? Und muss man ehrlicherweise sagen, da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite von Pflegeeinrichtungen. Pflegeeinrichtungen, die das Sterben eher, ich sag mal, als ein notwendiges Übel sehen und im Zweifelsfall auch eigentlich nicht so sehr damit konfrontiert werden müssen. Wunderbare Heime, die das ganz explizit als ihre Aufgabe sehen, sich aktiv darum bemühen, entsprechend den Wünschen der Bewohner damit umzugehen. Aber das ist ein Thema, über das man sich auch bei der Entscheidung, wenn ich in eine stationäre Pflegeeinrichtung in ein Heim muss, Gedanken machen sollte.
Ja, tatsächlich anspricht. Ne? Also
und immer fragen, mehr, wie geht ihr mit Sterbenden um? Kann ich hier bleiben, wenn ich sterbe? Und. Diese Fragen auch zu stellen und nicht nur, was gibt es zum Frühstück und wie sieht der bunte Sonntag aus?
Ja, wir haben mehrere Zuschriften bekommen, die in diese Richtung gehen. Ich lese mal die E-Mail von Herrn Arment vor. Meine Mutter ist im letzten Jahr mit 89 Jahren gestorben. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie sich bereits 2 Jahre vorher das Leben genommen. Nicht, weil sie des Lebens müde war, sondern nach einem reichen Leben satt. Schreibt er hier. Mehr wollte sie nicht. Alles, was jetzt noch kommen konnte, war ein bettlägeriges Warten auf den Tod. Ich konnte diesen Wunsch vollends verstehen, aber leider nichts Legales unternehmen. Und so in diese ähnliche Richtung schreiben auch mehrere Hörer auf Facebook. Würdevolles Sterben ist vor allem nur dann möglich, wenn man den Menschen alle Möglichkeiten, würdevoll zu sterben, gibt. Dazu gehört eben neben Palliativmedizin bei Wunsch des Patienten auch aktive und passive Sterbehilfe von medizinisch geschultem Personal, Herr Gockel, das ist eine schwierige Fragestellung, oder?
Definitiv. Und es ist natürlich eine große gesellschaftliche Debatte, bei der ich auch ganz persönlich noch nicht endgültig meine Meinung habe. Grundsätzlich bin ich jemand, der Selbstbestimmung und Autonomie für sehr wichtig erachtet. Und dann gehört auch die Entscheidung letztendlich, wann ich sterbe und wie ich sterbe, dazu oder kann dazu gehören. Auf der anderen Seite habe ich, und da wird es dann schwierig, habe ich Menschen erlebt, die ganz klar gesagt haben, ich will nur noch sterben, ich halte das nicht mehr aus, das ist kein Leben mehr, gib mir doch irgendetwas, dass ich sterben kann. Und wo es dann aber eben in dem Moment, wo Schmerzen, und ich habe Menschen erlebt, die wollten sich oder die haben versucht, sich zu suizidieren wegen Schmerzen, in dem Moment, wo die Schmerzen dann adäquat behandelt waren und in einem Weg oder in einem erträglichen Maße waren, dann auch wieder diese Lebensfreude hatten. Und es macht mir ein bisschen Angst, wenn ich mir vorstelle, dass Leute wegen schlechter Schmerztherapie sich suizidieren wollen und statt dass die Schmerztherapie besser wird, man dann ihnen eine Tablette, eine Pille, eine Spritze anbietet. Mhm. Was die Frage der Autonomie trotzdem nicht in Frage stellt. Also das macht es eben so zwiespältig.
Ja, ja, genau, ein wirklich schwieriges Feld. Hier unter 0800 2254 2254. Sie wollten noch was anfügen?
Ja, und die andere Sache ist, mir fällt gerade eine alte Dame ein, die ich betreut habe, die seit, und das zeigt dann eben auch, dass es an Kommunikation fehlt und an Wissen über die Möglichkeiten. Diese alte Dame war seit Jahren in der Dialyse, litt unter den Nebenwirkungen, wollte auch, wie es hier geschrieben wurde, nach einem satten Leben einfach nur noch sterben und hat mich dann in einem Gespräch gefragt, ob ich ihr nicht die Spritze geben kann, dass sie einfach einschlafen kann. Ich habe dann gesagt, kann ich nicht, darf ich nicht. Fühlt sich auch in Ihrem Fall für mich nicht richtig an, aber warum gehen Sie jede Woche dreimal zur Dialyse? Sie könnten die beenden. Und sie guckte mich völlig fassungslos an und sagte, ja, aber darf ich das denn? Und wenn jemand, der eine lebensverlängernde Maßnahme kriegt, die ihm nicht mehr gut und für die er dreimal die Woche hingefahren wird und in dem Moment, wo er sie beendet, einfach einschlafen würde, nach einer Spritze fragt, damit er sterben darf, dann läuft was an der Kommunikation schief.
Und wenn Sie sich darüber, also sie hätte die Information gebraucht, wie ihr Tod aussehen würde, wenn sie nicht mehr zur Dialyse ginge. Sie hatte wahrscheinlich auch Angst vor Schmerzen.
Ja, oder sie hatte Angst, dass sie es nicht darf, dass sie diese Behandlung nicht ablehnen darf.
Am Telefon begrüße ich jetzt Sonne Krieg. Schönen guten Tag, Frau Krieg.
Ja, schönen guten Tag. Ich rufe an aus der Lausitz und mein Vater ist letztes Jahr gestorben an ALS. Und da gab es auch eine Phase, wo sein Zustand sich ziemlich rapide verschlechtert hat und er so zur Klärung, wie es weitergeht, auf die Palliativstation kam, aber eben nicht zum Sterben dorthin kam. Also er ist auch nicht hinterhergekommen mit der Verarbeitung von seiner Diagnose. Und ich habe dort Sachen erlebt, wo ich sehr irritiert war und auch nicht so richtig einverstanden bin. Mhm. Er wurde im Aufnahmegespräch gefragt, ob er wiederbelebt werden möchte, wenn irgendwas passiert. Und er hat eifrig genickt, weil der war einfach, ist noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich will jetzt sterben. Und da konnte die Ärztin nicht gut damit umgehen, aus meiner Sicht, weil sie hat dann gesagt, nee, da muss sie jetzt hier einhaken. Sie war auch sehr entrüstet und emotional. Mhm. Und hat ihm da, finde ich, ein Stück weit Autonomie weggenommen. Und ich habe dann auch dort übernachtet, weil ich gesehen habe, dass der große Angst hatte, dort alleine zu bleiben. Und dass er nicht sich so um ihn gekümmert hat. Wird, wie er das gebraucht hätte. Und da war ich doch ein bisschen, traurig, dass die Profis so nicht damit umgehen können, dass ein Mensch am Ende seines Lebens, jetzt für uns als Außenstehende, eben nicht für sich am Ende seines Lebens stand und noch einen Lebenswille hatte und auch aber eben noch nicht ganz klar entschieden war, wo geht's denn jetzt hin, lasse ich mir dieses Tracheostoma setzen oder nicht. Und ja, das beschäftigt mich auch heute noch. Und ich bin Sozialarbeiterin. Ich habe das große Glück, dass ich da auch ein Stück weit einfach ein bisschen Handwerkszeug hatte, ihn zu begleiten. Das habe ich auch gemacht, weil er konnte sich eben auch nicht mehr so verständigen. Und das fand ich auch in der Palliativstation jetzt dort in Chemnitz ein bisschen, da ist noch eine Lücke. So, ne? Was passiert mit den Leuten, die eben nicht so vor Schmerzen jetzt endlich aus ihrem Leben raus wollen, sondern die jetzt mit einer, dazwischen stehen? So.
Da werfen Sie auch eine Frage auf, die sich sicherlich viele stellen. Herr Gockel, ist eine Palliativstation eigentlich nur eine Station zum Sterben?
Nein, also es ist auch so im Bundesdurchschnitt. Also eine Palliativstation ist eine Station, die dazu dienen soll, die Symptome, die aus einer schweren lebenslimitierenden Erkrankung, wie es so schön heißt, resultieren, diese bestmöglich in den Griff zu kriegen, wenn es ambulant nicht geht. Also im Bundesdurchschnitt versterben ungefähr die Hälfte der Patienten, die auf einer Palliativstation sind dort. Was bedeutet, die andere Hälfte geht auch wieder nach Hause. Und das ist auch das erklärte Ziel, die Möglichkeit zu geben, wieder gut in der Häuslichkeit oder wenn das eben nicht geht, dann in einem Hospiz.
Also ist die Irritation, die die Hörerin gerade schildert, nachzuvollziehen? Sie können jetzt natürlich nicht über eine Station äußern, die...
Nein, nein, aber ich meine, das Problem ist, dass letztendlich, oder das ist eine Entwicklung, die im Moment ist. Lange Zeit hatten wir so wenig Palliativstationen, dass im Prinzip nur die unmittelbar am dramatischsten Sterbenden, sage ich jetzt mal überspitzt, auf diese Stationen kamen, weil die es am dringendsten brauchten. Was jetzt im Moment passiert, und ich glaube, das ist erst eine Entwicklung der wenigen Jahre, dass eben viel früher schon in solchen Krankheitsverläufen Patienten kontaktiert werden, es Gespräche gibt. Und genau das, was ja hier auch in der Äußerung war, dieses frühzeitig dazukommen, Leuten auch bei der Krankheitsverarbeitung helfen, zusammen in Ruhe entscheiden, was ist wann das richtige Vorgehen und eben nicht erst in dem Moment, wo das Problem vor der Tür steht, weil solche Probleme kommen immer samstags, traditionell samstags früh um 4 Uhr morgens, denkbar ungünstige Zeit für Planung.
Frau Krieg?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Helfer sozusagen an ihre eigenen Grenzen gekommen sind, von ihrer eigenen Vorstellung, wie dieser Mensch jetzt damit umgehen soll. Und das fand ich so ein bisschen, naja, ich als Sozialarbeiterin, ich weiß, es geht ja darum, was mein Gegenüber jetzt will und dass eben diese Autonomie eben bewahrt wird. Und ich bin auch ein bisschen in die Ecke gestellt worden, dass ich der klammernde Angehörige bin. Und da war ich ein bisschen auch gefrustet. Und er hat sich dann auch für das Tracheostoma entschieden. Und da war auch nochmal eine große Entrüstung der Ärzte da, wieso er jetzt nicht endlich sterben möchte.
Was ist das?
Das ist ein Luftröhrenschnitt, über den dann beatmet werden kann.
Genau, für so eine künstliche Beatmung. Und er hat sich entschieden dafür, die riefen mich an und ich habe mich gefreut, dass er sich einfach entschieden hat. Für mich wäre das auch in Ordnung gewesen, er hätte das eben nicht gewollt und da war die Ärztin auch entsetzt, dass ich mich freue. Die hat das völlig, also die war da nicht neutral genug, fand ich so. Und da hatte ich eine andere Erwartung oder hätte ich einen bisschen höheren Anspruch eigentlich noch an die Branche, sage ich mal.
Ja. Erfahrung unserer Hörerin Susanne Krieg. Danke, Frau Krieg, für den Anruf.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Also durchaus auch da möglich oder notwendig immer weiter, Schulung immer weiter. Werden eigentlich auf Palliativstationen, wie ist da das Gespräch in der, also das Auffangen auch derjenigen, die dort arbeiten und das immer wieder hinterfragen, sich hinterfragen, wie viel Zeit ist dafür?
Also sie sollte da sein, formulieren wir es mal so. Normalerweise gehört es eigentlich auch zu dem Standard einer guten Palliativstation, dass Supervision existiert, Umfang und Ausmaß. Mögen dann variabel sein.
Da haben uns geschrieben, Axel Hamming, Organspende und langsames Sterben schließen sich aus. Deswegen meine ich, dass man es seinen Hinterbliebenen überlassen sollte, über eine Organspende zu entscheiden. Denn sie sind es, die damit umgehen müssen. Sie sind es, die auf eine Sterbebegleitung verzichten müssen. Eine Erfahrung, die ich 4-mal machen durfte. Sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern konnte ich in ihrem Sterben begleiten. Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, schreibt er. Eine Frage von Wolfgang Hartmann hat uns erreicht. Gibt es ein Gesetz, welches dem Arzt verbietet, Angehörigen zu sagen, dass der Patient nach allen medizinischen Kenntnissen nur noch wenige Tage leben wird? Fragt er. Eine kurze Frage an den Arzt.
Ja, grundsätzlich besteht eine Schweigepflicht. Das heißt, nur wenn der Betreffende selber zustimmt, darf ich als Arzt Auskunft an irgendjemand anderen geben. Also. Und das gilt auch für Familienangehörige. Ich meine, in der konkreten Situation sollte sich das Problem dadurch A, lösen lassen, dass ich frage, darf ich Ihren Angehörigen das erzählen? Mhm. Wenn jemand so schwer krank ist, dass man das nicht kann, ist das eine Situation, wo eben ein Bevollmächtigter, eine Vorsorgevollmacht, die eigentlich jeder über 18 haben sollte, durchaus hilfreich sein kann.
Elvira Neumann am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen. Ich wollte gerne von meinen Erfahrungen mit meiner Mutter berichten, die vor 2 Jahren verstorben ist.
Ja.
Sie war im Vorfeld schon schwer am Herzen erkrankt, hatte eine Herzklappenaustausch schon vornehmen lassen müssen und war jetzt so weit, dass sie wegen einer Infektion, also einer Sepsis, nochmal hätte am Herzen operiert werden müssen, was sie abgelehnt hat. Sie hat sich also aktiv fürs Sterben entschieden und hat gesagt, ich möchte nicht mehr. Und ich habe sie in ihrem Sterben dann begleitet und das war natürlich nicht so einfach, aber wir haben das gut gemacht. Also wie gesagt, sie war da die Entscheidungsträgerin und ich habe das akzeptiert. Und als sie dann verstorben war, ging es darum, wie gestalten wir die Beerdigung. Und da die Beerdigung an meinem Geburtstag stattgefunden hat, weil das terminlich irgendwie am günstigsten war, hatte ich das dringende Bedürfnis, die Trauerrede selbst zu halten. Das ist ja nicht unbedingt so üblich. Meistens wird es von einem Trauerredner gemacht und ich fand das einfach zu unpersönlich. Ich wollte das nicht aus den Händen geben, dass jemand Wildfremdes über meine Mutter spricht, auch wenn ich Vorgaben mache, was ich gerne hören möchte. Ja, und das war dann halt sehr persönlich und wir haben auch Musik gewählt, wie es vorhin auch schon angeklungen ist, die nicht unbedingt so die übliche Trauermusik ist. Sie war da sehr individuell geprägt und wir haben Arbeiterlieder rausgesucht, wo ich erst auch dachte, ja, das kann man doch eigentlich nicht machen, das ist doch eine Beerdigung. Und dann habe ich gedacht, das ist aber meine Mutter gewesen. Und ich glaube, sie hätte sich darüber gefreut. Und das war insgesamt dann eine sehr stimmige Sache. Und ich kann jedem nur dazu raten, wirklich auf seinen Bauch zu hören und zu sagen, ja, was entspricht denn demjenigen, der da verstorben ist, meinem Angehörigen?
Ja. Und überhaupt diese Gedanken, was gehört sich auf einer Beerdigung vielleicht dann tatsächlich, sich davon zu befreien? Ist aber auch ein Schritt, ne, Frau Neumann, den mussten Sie ja auch gehen.
Auf jeden Fall, genau. Also ich habe auch lange damit gehadert und habe überlegt, ja, es gibt ja noch andere Musik, die ja auch gut gefallen hat. Sollte ich da ein bisschen Abstand von nehmen und ein bisschen was Leichteres sozusagen da auswählen und habe mich dann natürlich, oder das war das gut, ich konnte mich auch mit meiner Familie besprechen und wir haben dann insgesamt beschlossen, nein, das ist in Ordnung, es ist ja, wie gesagt, es sind wir und sie und wir machen das nicht für irgendjemandem, sondern für uns und für sie und haben dann uns halt dazu entschieden, das so zu handhaben,
Frau Benz,
wie wir es für richtig halten.
Ich höre daraus, Frau Benz, als Trauerbegleiterin ist es durchaus ein längerer Prozess, so eine Trauerfeier, kann ein längerer Prozess sein, in dem man sich sehr stark austauscht.
Ja, das ist ja auch das Schöne dran. Also, dass Menschen sich da austauschen, die alle irgendwas mit dem verstorbenen Menschen zu tun hatten und dann öffnen sich viele Facetten. Und so wie Sie das jetzt auch beschrieben haben, es haben einige Leute das Bedürfnis, selbst zu sprechen. Und oft kommt dann die Angst ins Spiel, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Und wir sagen dann öfter, naja, dann schreiben Sie was auf und suchen Sie sich jemanden, der das notfalls lesen kann. Und mit diesem Backup haben ganz viele Leute dann doch die Kraft und machen das. Und letzten Endes, was kann passieren? Es kann passieren, dass jemand anfängt zu weinen. Das ist nicht schlimm. Das darf man ja auf einer Trauerfeier. Dann weint man und dann spricht man weiter und dann geht das. Und ich habe so viele Trauerfeiern erlebt, die deshalb besonders schön waren. Nicht, weil die so perfekt waren, ja, oder so gebügelt und geschniegelt, sondern weil die so individuell und von Herzen kamen. Also ich habe erlebt, dass die Kinder Musik gemacht haben, die noch nicht lange Musikunterricht bekamen, offensichtlich, aber es hat einfach total schön dazu gepasst. Ich habe eine 16-jährige Tochter erlebt, die einen Brief an ihren Vater vorgelesen hat. Das war ganz bewegend und als sie dann geweint hat, kamen die Geschwister und haben sie in den Arm genommen, dann hat sie weitergelesen. Das war ganz toll und verschiedenste Musik, japanische Trommeln, die live getrommelt haben, so riesengroße Teile oder Metal, weil das zu den Menschen gepasst hat, ja. Und das ist dann schön, wenn die Leute dann rausgehen und so nicken und sagen, ja, ja, das war er oder das war sie, das hat so gepasst. Ne? Dann ist es auch was, wo man dann sagen kann, ja, die Beerdigung war schön. Und das ist sowas, wo Leute zurückschrecken und dann sagen, das war so schön. Oh, darf man das eigentlich sagen? Und ich sage, ja, das darf man sagen. Es gibt nämlich auch Beerdigungen, wo man hinterher rauskommt und denkt, oh Gott, was war das jetzt?
Ja. Frau Neumann, danke schön für Ihren Anruf.
Ich hätte noch eine ganz kleine Anmerkung. Und zwar geht es mir um die Organspende.
Ja.
Dass ja gesagt wurde, dass unter den gewissen Umständen keine Organspende möglich ist. Ich hatte auch gedacht, dass bei meiner Mutter also keine Organspende möglich wäre, weil sie halt letztendlich an Organversagen verstorben ist. Es war dann aber so, dass mich am nächsten Morgen tatsächlich ein Mediziner aus der Klinik angerufen hat und nachgefragt hat, ob ich mit Organspende einverstanden wäre. Und dabei ging es um die Hornhaut. Ich war sehr überrascht in dem Moment und es ist mir auch wirklich nicht leicht gefallen, dem zuzustimmen. Hab's aber doch gemacht, weil ich wusste, dass es im Sinne meiner Mutter ist, dass sie da immer für gewesen ist. Aber in dem Moment, wo man selber gerade seinen Angehörigen verloren hat und entscheiden soll, soll an dem noch, ich sag's jetzt mal krass, rumgeschnippelt werden, das ist nicht einfach. Deswegen denke ich, ist das zu entscheiden für die Angehörigen wirklich eine ganz schwierige Sache, wenn man vorher nicht das festgelegt hat und davon den Willen auch kundgetan hat.
Ja, ein guter Hinweis, Frau Neumann. Dankeschön für den Anruf.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss. Ich möchte jetzt noch Frau Friedrich ins Gespräch holen. Frau Friedrich, schönen guten Tag.
Guten Morgen, guten Tag.
Hallo.
Guten Tag. Sie haben eine Frage?
Ja, also vorab möchte ich sagen, dass ich selber meine Eltern 15 Jahre Sterbebegleitung gemacht habe, weil und in dieser Zeit sehr gut von ihnen Abschied nehmen haben können, es sehr anstrengend war, aber diese Zeit auch nicht missen möchte, weil ich sie als Tochter auch noch mal ganz anders erlebt habe wie als kleines Kind. Also die Rollen, die sich da vertauschen, dass man diese Chancen auch nutzen soll, seine Eltern auch noch mal zu vergeben für Verletzungen oder sonst was. Der andere Punkt ist, ich arbeite in einem Seniorenheim und bin ich sehr aufgeregt, wie alle.
Ja, aber hätte ich auch nicht gesagt, wir können Sie gut verstehen.
Ja, okay, also es geht darum, unsere Gesellschaft wird ja immer kultureller und Pflegekräftebedarf ist da, wird von außen geholt. Wie funktioniert da eigentlich die gegenseitige Verständnis von unterschiedlichen Sterbekulturen? Mhm. Wie wird das vermittelt oder irgendwann werde ich auch mal gepflegt und das wird unbedingt von einer deutschen Pflegekraft, habe ich nichts dagegen gegen andere, die sind sehr gut, meine Kolleginnen, aber es ist doch
ein
Raum, der noch aufgefüllt werden muss.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier in der Runde eine solche Frage beantworten können. Herr Gockel, Frau Benz, also so als Gedanke müssen wir es auf jeden Fall, finde ich es einen guten und richtigen Gedanken, andere Sterbekulturen, wie kann man sich darüber auseinandersetzen?
Auf jeden Fall, wobei ich immer sage, oder es gibt auf jeden Fall kulturelle Unterschiede, Bilder vom Sterben, Bilder, wie man sich dem Verstorbenen gegenüber verhält, Trauerrituale, Bestattungsrituale, nur wovor ich immer warne, ist, den Einzelnen zu übersehen vor der Kultur. Es wird ja oft gesagt, wie ist denn das bei Muslimen, wie ist denn das bei Buddhisten, wie machen das die Vietnamesen, die Argentinier. Ich habe das dann mal in einer Fortbildung so als Vorschlag genommen, Frau Müller ist Katholikin. Wie haben die Katholiken das eigentlich? Was müssen wir da Besonderes beachten hier in einem protestantischen Umfeld? Und dann stellen wir auf einmal fest, ja, aber sie ist ja überhaupt nicht mehr in der Kirche. Also da im Zweifelsfall hilft es immer zu fragen. Und dann sind wir wieder bei frühzeitig ansprechen. Sagen Sie mal, für den Fall, dass Sie versterben, gibt es da besondere Wünsche? Und dann sind vielleicht die individuellen Wünsche viel, viel wichtiger als die Frage, was die offiziell zuständige Glaubensgemeinschaft dazu meint.
Und Frau Friedrich, ich glaube, das geht so in Ihre Richtung. Der Gedanke war ja der, wie kann ich selber mich auch äußern? Ne? Also so
ja, Leuten. Oder wie kann ich Sie verstehen oder mit den Angehörigen? Weil da ist ja manchmal Schwierigkeiten darüber. Das ist ja so ein sensibler, hochsensibler Bereich, weil Familie dann oft auch noch einen ganz anderen Hintergrund hat. Und also ich kenne, persönlich habe ich jetzt keine muslimische Frau oder Mann sterben sehen. Es war nur ein Gedanke mal drum. Ja. Wenn ich höre, dass mexikanische Pflegehelferinnen, Pflegekräfte kommen sollen und so, dann herrscht ja sehr oft auch die Angst, wie verstehen die uns inhaltlich, was ich jetzt für ein Bedürfnis habe als kranke Person? Das ist auch mal mehr eher mein Kontext gewesen, weil ich merke an der Arbeit, die deutsche Sprache und ihre Inhalte sind manchmal sehr unterschiedlich, was mein Gegenüber dann daraus macht.
Ja. Frau Friedrich, einen sehr wichtigen Hinweis, den Sie gegeben haben, einen wichtigen Gedanken. Dankeschön für Ihren Anruf.
Danke. Tschüss.
Wir sind hier in der Sendung beschäftigt mit Leben und Tod, mit dem Sterben. Wir haben sehr viel über sehr genaue Vorstellungen vom Sterben gesprochen. Da haben Sie, Frau Benz, einen Gedanken gehabt, man darf jetzt nicht sich quasi einen Druck machen aus diesen Gedanken, die jetzt zugelassen werden. Wie meinen Sie das?
Naja, ich glaube, die Hospizbewegung hat da ganz viel eröffnet, ja, was möglich ist und was man alles machen kann. Und wir müssen so ein bisschen manchmal aufpassen, glaube ich, dass wir nicht so auf der anderen Seite vom Pferd fallen sozusagen, dass wir jetzt so einen perfekten Tod generieren. Also alle müssen mit allen versöhnt sein, mit allem einverstanden. Die Salzleuchte soll duften und alle sollen dort sein, sich verabschiedet haben. Und erst dann kann man sozusagen völlig einverstanden, friedlich sterben. So ist es nicht. So stirbt nicht jeder und es ist auch völlig in Ordnung. Also, dass wir einen Tod auch als gut anerkennen können, wenn jemand uneinverstanden ist oder wenn jemand wütend ist oder jemand nicht sterben will oder jemand sich eben nicht nochmal versöhnen will. Das finde ich auch wichtig, sonst machen wir uns Druck von der anderen Seite und das wäre schade.
Ein wichtiger Gedanke von Sarah Benz, Trauerbegleiterin hier zu Gast, genau wie Matthias Gockel, Palliativmediziner in unserem Gespräch über Leben und Tod. Wir haben eine E-Mail bekommen hier zum Gespräch @deutschlandfunkkultur.de. Jemand, der nicht genannt werden möchte, schreibt als Arzt, Krankenhäuser sind heutzutage in erster Linie Wirtschaftsunternehmen und müssen immer wieder Erfolgs Statistiken aufweisen. Dazu gehört eine möglichst kleine Sterbeziffer. Das Sterben per se ist wenig berechenbar und hat damit in Zeiten von DRG keinen Platz, solange kein Gewinn damit verbunden ist. Dazu haben wir keine Zeit, Originalton. Sind das Erfahrungen, die Sie mit irgendetwas abgleichen können, Herr Gockel?
Ja, was auf jeden Fall stimmt, ist, Sterben ist nicht berechenbar. Also eine Blinddarmoperation, da kann ich relativ sicher vorhersagen, sie dauert, was weiß ich, 2 Stunden und nach 3 Tagen kann derjenige entlassen werden. Sterben kann 2 Tage dauern, 1 Woche dauern, 2 Wochen dauern. Und das ist natürlich tatsächlich in Krankenhäusern schlecht zu planen. Und ja, Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen und nein, das hat der Medizin nicht gut getan.
Das ist, reicht eigentlich an Kommentar auch dazu. Kai Wutz ist am Telefon. Herr Wutz, schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Sie warten schon sehr lange. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Ja, ich kenne beide Seiten der Medaille. Ich war lange Zeit selbst Krankenpfleger mit dem Schwerpunkt Intensiv, Palliativ und auch ambulante Sterbebegleitung. Mhm. Habe dann aber die Seiten wechseln müssen wegen einer eigenen chronischen Erkrankung. Dann habe ich 20 Jahre rumgeeiert mit irgendwelchen Ärzten und als ich dann irgendwie am Ende mit Morbiditätsdiagnosen mich rumzukämpfen hatte, habe ich dann immer wieder gemerkt, dass ich immer mehr unter Druck gesetzt wurde von den Ärzten und von den Angehörigen, was meine Mitwirkungspflicht bei den Therapien angeht. Das habe ich vor über 2 Jahren alles abgebrochen, nachdem ich eine Traumatherapie, eine vollstationäre durchgezogen habe und habe dann für mich entschieden, ich muss endlich mal wieder was für mich machen. Und habe dann alles vorbereitet, was vorzubereiten ist. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Sterbeversicherung, sogar der Friedwald ist schon ausgewählt. Mhm. Und seitdem ich das klar habe, kann ich wieder viel bewusster leben, weil ich mir eigentlich alles wieder erlauben kann. Weil vorher war ich immer so gehemmt, ich kann ja nicht machen, weil es hat die und die Konsequenz. Ich könnte umfallen, wie auch immer. Und jetzt habe ich mir sogar vor einem Monat die linke Brust tätowieren lassen mit dem Hinweis für den Notfall. Keine Reanimation, keine Intubation auf Englisch. Und jetzt plane ich auch einen längeren Auslandsaufenthalt und habe mir bei einer Dolmetscherin meine ganzen Arztunterlagen, die relevanten, in Spanisch übersetzen lassen, um auch da die Gewissheit zu haben, dass keiner aus der Not heraus irgendwas an mir rumwurstelt. War für mich ist einfach klar, alles hat eine Grenze und die Grenze entscheide ich.
Und seitdem Sie diese Grenze festgelegt haben, geht es Ihnen besser?
Viel besser, viel besser. Also ich bin wieder zurück im Leben. Ich habe wirklich alle lebensverlängernden Medikamente abgesetzt. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt in der Cannabis-Therapie, habe sehr, sehr gute Erfolge damit, kann mein Leben wieder halbwegs selbst gestalten. Vorher war so die Situation, da immer wieder so Diskussionen aufkam, wie lange kann ich noch meinen eigenen Haushalt führen? Wie lange ist meine Partnerschaft noch gewährleistet, ohne dem anderen zur Last zu fallen? Und das ist damit eigentlich alles vom Tisch.
Sie haben eine Traumatherapie erwähnt. Also ja. Das heißt, Sie brauchten, um genau diesen Weg gehen zu können, Hilfe.
Ja, das Problem war einfach nur mitzubekommen, dass andere vor mir gestorben sind. Das wurde immer problematischer für mich. Also im Freundeskreis passiert es ja zwischendurch, so ich bin jetzt um die 50, dann erlebt man einfach auch Todesfälle. Und dann war für mich so eine Situation am Grab eines Freundes gewesen, wo ich gedacht habe, so, warum er und nicht ich? Warum wird das bei mir so lange hinausgezögert mit diesem ganzen Leid und auch mit diesen ganzen Auflagen von der Medizin? Und der fällt einfach mal tot um und ich habe ihn wirklich beneidet und bin dadurch auch schwer krank geworden.
Und haben aber den Weg rausgefunden. Es ist tatsächlich so, also für mich hat sich jetzt hier so gezeigt, wahrscheinlich etwas, was Sie aus Ihrem Krankenhausalter gut kennen, Herr Gockel, dass bestimmte Heilpläne eigentlich den Patienten oder den Menschen sehr unter Druck setzen können. Man will aber nur das Beste.
Definitiv. Ich meine, das ist auch, darüber muss man sich auch klar sein, sowohl als Professioneller wie auch als Patient in diesem System. Es ist ein System, das einem eine Menge an Selbstbestimmung abnimmt oder eine Menge an Fremdbestimmung aufdrängt. Und was genauso wichtig ist und was sich ja hier mit Herrn Wutz sehr schön zeigt, wir Mediziner haben immer Statistiken. Also wir können sagen, bei 1000 Menschen mit dieser Erkrankung, mit der und der Behandlung können wir so und so viel Prozent helfen. Ohne die Behandlung sind es ein paar Prozent weniger. Was das jetzt im Einzelnen für Herrn Müller und Frau Meier bedeutet, wissen wir nicht. Und das ist eben auch das bedeutet, dass es Menschen gibt, denen nimmt man ihre Selbstbestimmung, denen gibt man diese ganzen Auflagen, denen beschert man die Nebenwirkungen von Therapien und am Ende sterben sie trotzdem. Mhm. Und dann gibt es eben glücklicherweise Menschen wie Herrn Wutz, die setzen alle lebensverlängernden Medikamente ab und danach geht es ihnen besser. Auch das gibt es.
Herr Wutz, danke für Ihren Anruf.
Gerne, alles klar.
Vielen Dank.
Ich möchte am fast am Schluss der Sendung noch Matthias Herrmann in die Sendung nehmen. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Anmerkung.
Ja, ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Dass ich noch
ja, Sie haben alle sehr viel Geduld hier in den vollen Leitungen. Dankeschön dafür.
Ja, es ist auch ein sehr emotionales Thema von mir und ich, es wurde einiges auch schon angeregt und besprochen. Was noch nicht besprochen wurde, ist sozusagen die Situation der vielen Patchwork-Familien und Scheidungskinder. Ich gehöre zu der Generation da mit. Und da spielte bei mir eine große Rolle, dass da einerseits natürlich ein Konflikt zwischen den meinen Elternteilen vorhanden ist. Und bin auch sehr aufgeregt, falls ich ein bisschen zitter. Dass da sozusagen über den Tod von den Großeltern, dass es eher ein Tabuthema war oder und auch noch ist. Und ja, das, was ich jetzt erlebt habe, also meine Erfahrungen sind, dass ich als Kleinkind ja sozusagen nicht an der Sterbebegleitung teilnehmen konnte. Mhm. Und sozusagen die Eltern, auch meine Mutter, hatte mir gut zugeredet. Und ich als Kind, keine Ahnung, was eigentlich jetzt Sterben bedeutet, war interessiert und wollte einfach meinen sozusagen Opa sehen. Also damals war mir so einiges nicht bewusst,
ja,
was das für Auswirkungen als Erwachsener haben könnte. Genauso ist das so ein Ding, weil meine Oma auch noch zur Nachkriegsgeneration ist, jetzt meine Vermutung, gehört und das Thema Tod, Sterben auch so nie in der Familie besprochen wurde.
Herr Herrmann, ich würde gerne an dieser Stelle einmal einhaken, damit wir eine Frage, die Sie vielleicht aufgeworfen haben, auch noch beantworten können. Die Sendung läuft ja langsam ab, aber Sie haben ein wichtiges Thema angeschaut, nämlich Kinder und Trauer. Und da, glaube ich, hat Frau Benz sehr viel Erfahrung. Vielleicht können Sie da noch einen Gedanken zu äußern. Man versucht ja manchmal, Kinder davon abzuhalten. So ungefähr hat es Herr Herrmann ja geschildert, dass man versucht, sie der Trauer zu entziehen. Das ist möglich oder nicht möglich? Wie binden Sie sie ein?
Wir unterschätzen Kinder ganz oft in dem, was sie können und was sie für Kapazitäten auch haben. Und ich glaube, mit Verlusten umzugehen, ist eine ganz wichtige Kompetenz im Leben. Das müssen wir alle. Und je früher wir unseren Kindern das beibringen, wie das geht und was man da machen kann, desto wertvoller ist es ja auch für die, das zu lernen. Und wenn wir keine Angst haben und okay mit dem Thema sind, haben die Kinder auch keine Angst. Schwierig ist es, ein Kind zu begleiten, wenn ich befangen bin. Da muss ich mir erstmal selber Hilfe suchen.
Sie begleiten jetzt immer Menschen in ihrer Trauer. Was hat das denn eigentlich mit Ihrem eigenen Gedanken über Sterben und Tod zu dem eigenen Leben gemacht?
Also vor allen Dingen, glaube ich, mit Gedanken zum Leben. So, das ist so verdammt kostbar und es kann so schnell zu Ende sein. Und das, wir haben eben nicht die 80 Jahre gepachtet. Und deshalb ist es gut, sich zwischendurch mal zu fragen, was will ich denn eigentlich noch machen? Und dann mache ich es lieber jetzt. So.
Sie nicken die ganze Zeit. Ja, ist das eine ähnliche?
Wir haben ein Leben, aber das ist eine qualitative und keine quantitative Angabe. Ja. Eben. Es können auch 40, 30 oder auch 100 Jahre sein. Mhm. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist der Haupteffekt. Das Leben ist viel kostbarer und fröhlicher dadurch.
Ich glaube, mit diesen Gedanken beschließen wir vielleicht die Sendung heute. Unsere Gedanken zum Thema Leben, zum Thema Sterben. Wie kann man mit Sterben, wie können wir mit Sterben besser umgehen? Meine Gäste, bei denen ich mich ganz herzlich, auch bei allen Hörern natürlich und Hörerinnen, Anrufern, Anruferinnen bedanken möchte, Sarah Benz, Trauerbegleiterin, Notfallseelsorgerin, Musikerin und Autorin der Sarggeschichten, da findet man sie auch unter diesem Stichwort im Internet, Matthias Gockel, Palliativmediziner, gerade mit seinem Buch Über das Sterben herausgekommen. Ich danke für den Besuch hier.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.